Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Aus Los Angeles erreichen uns in den letzten Wochen unfassbare Nachrichten von Razzien, Festnahmen und von Demonstrationen gegen die verschärfte US-Einwanderungspolitik. Für Golo und Hedi aber ist diese Stadt ein Sehnsuchtsort. Das junge Paar steht im Zentrum von Sascha Ehlerts Roman. Und was der Verleger, Journalist und Autor Sascha Ehlert selbst mit Los Angeles verbindet, darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich drauf und drauf, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Los Angeles, die Stadt von Hollywood und Kino, von Glamour, Healthy Lifestyle und die Stadt von Erfolg. All das sind riesige Projektionsflächen, auch übrigens für die deutsche Literatur. Nach Los Angeles flüchteten schließlich Thomas Mann oder Bertolt Brecht ins Exil während der Nazi-Diktatur. Und auch in der deutschen Gegenwartsliteratur, da taucht L.A. immer wieder auf. Ich kenne zum Beispiel das Chateau Marmont in West Hollywood, vor allem aus den Romanen von Benjamin von Stuckrad-Barre und jetzt auch aus dem Roman von Sascha Ehlert. Sein Buch Palo Santo, das spielt nämlich zwischen Berlin und Los Angeles, ja, auf der Suche nach einem alternativen Lebensort und auch Lebenskonzept. Da landet nämlich ein Paar aus Schöneberg in Kalifornien. Und warum ausgerechnet in L.A., das kann uns am besten der Autor selbst beantworten. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Sascha Ehlert.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, dieses Paar Golo und Hedi, die Sie ins Zentrum von Ihrem Roman stellen, die beiden sind so im weitesten Sinne kulturschaffend, die leben eben eigentlich in Berlin, sind da auch irgendwie so von außen ganz gut angekommen. Also sie haben einander, sie haben auch eine schöne Wohnung. Nur irgendwie, wie sie leben wollen, auch wo, das fragen sie sich dann doch. Wie kommen sie dann ausgerechnet auf Los Angeles, dass sie dahin gehen wollen?
Also ich bin auf Los Angeles gekommen als Handlungsort für den Großteil des Buches, weil ich eine starke Faszination dafür habe, als selber gebürtiger Berliner, der dreimal für ein paar Wochen in Los Angeles gewesen ist und sozusagen Friends da hat, also ein bisschen mehr als ein Tourist ist, aber auch nicht viel mehr und immer so sehr irgendwie immer relativ verzaubert von dort zurückgekommen ist. Mhm. Und dann wiederum ist natürlich auch Los Angeles quasi das Ende des Westens oder weiter in den sogenannten Westen kannst du nicht reisen von Berlin aus. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass Hedi und Golo da raus wollen, also aus den gesellschaftlichen Konzepten, in denen sie arbeiten, und deswegen gehen sie an die Ränder. Eine von vielen möglichen Erklärungen, glaube ich, die mir während des Schreibens eingefallen sind.
Ja, Hedi formuliert das dann im Roman so, sie will also dorthin, wo gleißender Sonnenschein das ganze Leben schöner erscheinen lässt und die Widersprüche am größten sind. Also einerseits schon auch dieser Sonnenschein, der Glamour von L.A. und dann aber auch, ja, so was Widersprüchliches. Was hat es damit auf sich, was Sie da in Los Angeles sehen?
Eben, Los Angeles ist natürlich wie jede Großstadt ein sehr komplexer Ort, aber ich finde es nochmal um ein Vielmaß größer komplex. Also einerseits ist es eben schon immer noch ein Sehnsuchtsort für Abermillionen von Menschen, nicht nur für KünstlerInnen oder so, sondern für MigrantInnen aus allen, from all walks of life. Und gleichzeitig ist es natürlich eine der teuersten Großstädte der Welt. Also ein Ort, der sehr exklusiv sein kann oder exkludierend sein kann. Mhm. Und das sind schon mal große Gegensätze. Und dann finde ich, was auch sehr interessant ist an Los Angeles, vielleicht auch an den USA allgemein, wie mit Geschichte und Vergangenheit umgegangen wird. Weil einerseits habe ich in Los Angeles das Gefühl, ist es ja auch eine wahnsinnig junge Stadt, sprich so viel, so eine lange Geschichte hat diese Stadt noch gar nicht. Und dann wiederum beklagen Leute, die in der Stadt leben, schon gerne, mit wie viel Rigorosität teilweise Orte einfach abgerissen werden und dem Vergessen anheimfallen und so. Aber dann wiederum gibt es wahnsinnig viele Orte, gerade um den Sunset Boulevard, in dem man das Gefühl hat, wenn man dort so umhergeht, dass man die ganze Zeit irgendwie von Geistern umgeben ist, auch weil an diesen Orten eben so wahnsinnig viel Popkultur entstanden ist. Also ja. Filme, Musik, und da ist eben das Chateau Marmont auch ein sehr guter Beispielort dafür.
Sie machen ja, Sascha Ehlert, jetzt in Ihrem Roman so eine historische Parallelität auf. Also einmal lernen wir eben Golo und Hedi, dieses Paar, kennen in einer ja ganz nahen Berliner Zukunft. Im Jahr 2027 spielt diese Zeitschiene. Und dann gehen sie aber auch ins Berlin der 1930er Jahre. Damals ist also der Nationalsozialismus dort natürlich auf dem Vormarsch, und sie folgen dem eben damals noch österreichischen Regisseur Billy Wilder, der da eben zu dieser Zeit noch in Berlin lebt, bevor er dann 1934 als Sohn jüdischer Eltern in die USA ausreist, dort berühmte Filme machen wird. Worin liegt für Sie die Parallele in diesen beiden Zeitebenen? Also es gibt ja durchaus auch in diesem Berlin im Jahr 1927 so eine, ja, vielleicht ein bisschen diffuse Bedrohungslage, die Sie da verorten. Warum stellen Sie diese beiden Jahre gegenüber, diese beiden Zeiten?
Also 2027, nur damit die HörerInnen sich nicht verwirrt sind.
Ja, aber, danke.
Ich habe einfach das Gefühl gehabt, und dieses Buch ist in den letzten, also ist zwischen, ist von anderthalb Jahren entstanden bis Anfang 2025. Und in dieser Zeit des Schreibens hatte ich das Gefühl, dass in meinem erweiterten Dunstkreis in Berlin so dieses Thema auch so ein bisschen lapidar oder so süffisant darüber gesprochen wurde, ja, wohin gehen wir denn eigentlich, wenn es jetzt noch schlimmer wird, wenn sozusagen rechte Parteien rechtsextreme Partei in Deutschland Regierungsverantwortung bekommen würde, was machen wir denn dann? Aber es scheint immer noch sozusagen so eben fast mit Humor zu geschehen, dieses Sprechen darüber. Und ich wollte eben so ein bisschen untersuchen, inwiefern dieses Grundgefühl, was gerade, glaube ich, viele haben, dass sich Vergangenheit sich droht zu wiederholen in Europa und der Welt. Und also ein bisschen von der Hand zu weisen ist es ja nicht, dass es einen Fascist Turn gibt in den sogenannten westlichen Gesellschaften. Und ich wollte aber trotzdem, also auch beim Schreiben, untersuchen, inwiefern sind die Sachen wirklich gleich oder was ist gleich und was ist aber auch ganz anders.
Jetzt liegt natürlich die Ironie der Gegenwart irgendwie oder dieser Zeit, in der Ihr Buch erscheint, genau darin. Sie haben von L.A. als Sehnsuchtsort auch von EinwanderInnen gesprochen, dass jetzt Los Angeles, wenn wir eben aktuelle Nachrichten verfolgen, eben überhaupt nicht mehr dieser Traumort, dieser Sehnsuchtsort irgendwie ist. Wir hören von Razzien, mit denen dort gegen EinwandererInnen vorgegangen wird. Sie werden am Arbeitsplatz in der Stadt festgehalten. Es gibt Demonstrationen gegen dieses Vorgehen. Die werden mit Gewalt aufgelöst. Wie beobachten Sie jetzt diesen realen politischen Hintergrund, auf den sozusagen Ihr Roman jetzt trifft?
Also ich finde das, also einerseits aus persönlicher Sicht schaue ich die Nachrichten und schüttel den Kopf und mache mir auch Sorgen, weil es Menschen gibt in Los Angeles, die mir auch sehr wichtig sind und um deren Wohlergehen ich natürlich irgendwie auch besorgt bin. Und darüber hinaus denke ich natürlich schon drüber nach, also inwiefern passt mein Text in diese Entwicklung des Zeitgeists rein. Und irgendwie auf eine Art und Weise gibt es in meinem Buch ja schon, also dieses auch in Los Angeles oder das Los Angeles des Buches ist ja schon ein Stück weit in Aufruhr. Allerdings habe ich sozusagen ich begreife mein Schreiben schon auch als Schreiben ins Träumerische und ins Träumen hinein, mir ein Los Angeles ausgemalt, was sozusagen, wo natürlich auch die Brüche in der realen Welt auch vorhanden sind, wo aber trotzdem insgesamt mehr Hoffnung bleibt vielleicht oder so ein positives Grundgefühl.
Ja, und gerade weil Sie so dieses Träumerische auch erwähnt haben, worum es Ihnen auch geht, das fand ich auch wirklich interessant an Ihrem Roman, dass sozusagen gerade wenn diese Figuren in Kalifornien ankommen, dann driftet ja dieser vielleicht bis dahin durchaus realistische Roman irgendwie in sowas Fantastisches. Also man merkt schon, es geht Ihnen jetzt nicht unbedingt darum, einen realistischen Roman über L.A. zu schreiben oder L.A. zu verzaubern, Hat das eigentlich auch dieses Träumerische was mit diesem Titel zu tun? Ich muss gestehen, mir war dieser Ausdruck nicht klar. Palo Santo, können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?
Palo Santo ist ein Räucherholz aus Südamerika. Und das ist so ein sehr ölige, sind so sehr ölige kleine Holzscheite, die man anzünden kann und dann damit die Wohnung auswedeln oder so. Aber vor allem in Los Angeles und Südkalifornien gibt es das auch in verschiedensten Formen, auch als Shampoo und Seife und so inzwischen in Luxus-Bio-Supermärkten. Und ich fand so dieses einerseits gibt es schon, habe ich das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, so eine Hinwendung von Menschen in den Künsten, sage ich mal, in Richtung Spiritualität und auch dieses ganze Reden, dass man eigentlich mit jeder Person, die man trifft, immer erstmal über Sternzeichen und Aszendenten redet und so. Aber dieses sozusagen Spiritualität als Teil eines Lifestyles, also das ist ja auch eben, siehe Palo Santo, direkt irgendwie in Warenform gegossen.
Ja.
Und auch das fand ich irgendwie eine interessante Metapher für den Westen einerseits und auch aber eben für das Gefühl, dass dieses Buch haben sollte, nämlich so ein bisschen vernebelt, schwelgerisch und irgendwie immer an der Grenze zwischen Traum und Realität entlang.
Ja, die Realität, die dann wieder reinkommt, Sie haben schon gesagt, dieses L.A., was Sie entwerfen, ist natürlich auch irgendwie in Aufruhr. Hedi und Golo, die suchen nach diesen alternativen Lebenskonzepten, die sie in Berlin nicht mehr finden. Haben Sie jetzt eigentlich, jetzt also Sie als Autor vielleicht von diesem Roman gefragt, der sich auch mit diesem Thema jetzt wahrscheinlich im Zuge des Schreibens länger beschäftigt hat und vielleicht zu irgendeiner Art von Erkenntnis gekommen ist, haben Sie irgendeine Antwort darauf gefunden, wo wir jetzt eigentlich diese neuen Formen von Zusammenleben finden müssen? Also Berlin offensichtlich nicht mehr, in L.A., tja, weiß ich auch nicht. Oder müssen wir ganz woanders suchen?
Ich wünschte, ich könnte jetzt sozusagen darauf so eine klare Antwort geben und auch irgendwie eine, die den Zuhörenden Hoffnung macht oder einen Plan entwirft oder so. Aber das kann ich nicht. Ich bin natürlich auch, wie wahrscheinlich alle gerade, jetzt noch mehr als in der Phase, in der dieser Text entstanden ist, total überfordert mit all dem, was so täglich auf einen einprasselt und habe das Gefühl, man lebt viel mehr so gerade von Tag zu Tag und schaut, dass es sozusagen den Menschen, die sich direkt um einen herum befinden, gut geht und tut da das Bestmögliche und beobachtet natürlich die Entwicklung in der Welt, auch im Hinblick darauf, was Gefahren da noch lauern in der Zukunft.
Sascha Ehlert, wir können zumindest mit Ihren Figuren mitgehen auf der Suche nach Ihren Träumen und Sehnsüchten in Los Angeles. Und vielleicht, so viel darf ich verraten, Sie finden ja zumindest Ihre Liebe oder haben zumindest Ihre Liebe zueinander, Hedi und Golo. Und das ist ja auch ein Stück Trost, der in Ihrem Roman liegt. Vielen Dank, dass Sie mit Palo Santo heute hier waren.
Danke für die Einladung und einen schönen Tag noch.
Das wünsche ich Ihnen auch. Der Roman Palo Santo von Sascha Ehlert, der ist im Klassen Verlag erschienen. 240 Seiten hat er, kostet 22 Euro. Die legendäre Dichterin Ingeborg Bachmann, die lebte ihr schillerndstes Leben, ihr Leben als Literaturstar in Rom. Eigentlich stammt Bachmann aber aus Klagenfurt. Und das Haus, in dem sie dort ihre Kindheit und Jugend verbracht hat, das wird jetzt zum Museum. In den letzten Jahren wurde das Haus aufwendig restauriert und umgebaut. Und am Freitag wird es jetzt endlich feierlich eröffnet. Elke Schlinsuk hat sich vorab schon mal umgeschaut.
In Klagenfurt bin ich hier mit dem 86-jährigen Bruder von Ingeborg Bachmann verabredet, in der Henselstraße 26 vor dem ehemaligen Elternhaus von Ingeborg und Heinz Bachmann, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Ja, Heinz Bachmann, wie ist es jetzt für Sie, hier wieder vor dem Elternhaus zu stehen?
Es ist natürlich immer noch ein Zuhause für mich. Es ist ja praktisch unverändert. Diese Fassade hat sich seit 1933 eigentlich nicht verändert, selbst die Farben. Das ist also wirklich so, wie ich es immer gekannt habe.
Ja, eine Reihenhaussiedlung mit grünen Laden vor den Fenstern und ein ganz klein verstecktes Schild, eine Gedenktafel für Ingeborg Bachmann, fast schon von Rosen bewachsen.
Rosen und Wein überwachsen.
Die Pforte ist geöffnet für uns. Dann gehen wir mal rein.
Ja, bitte.
Ja, und hier erwartet uns schon die Kuratorin des Literaturmuseums Bachmannhaus, Katharina Herzwanski.
Der große Rosenbusch, der wächst eigentlich in Nachbarsgarten. Und wir freuen uns, dass er aber auch wieder über unsere Fassade hereinragt.
Jetzt sind wir gerade durch die Tür gegangen, stehen in dem frisch sanierten Haus der Familie Bachmann hier in Klagenfurt. Buchstäblich alles neu.
Ja, das Haus ist innen kaum wiederzuerkennen. Außen, der strahlt es in den neuen alten Farben und herinnen ist es buchstäblich neu. Es ist ein sehr reduziertes Ausstellungskonzept, um auf kleinem Raum möglichst viel aus Leben und Werk Ingeborg Bachmanns erzählen zu können. Und hier befinden wir uns direkt in ihrer Herkunftswelt, in diesem Bereich, in dieser Nische eigentlich, wird ihre Kindheit aus dem Kärntner Gailtal erzählt.
Und hier sehen wir gleich ein großes Faksimile der ersten frühen Erzählung von Ingeborg Bachmann, Die Fähre.
Es ist ihre erste Veröffentlichung überhaupt, die 1946 in der Kärntner Illustrierten erschienen ist. Und hier räumen wir dieser Erzählung größere Bedeutung zu. Ein Blow-up des Faksimiles, der handschriftlichen Urfassung sozusagen, hier hergestellt und symbolisieren damit auch den Übertritt Ingeborg Bachmanns von der Kindheit und Jugend, vom Elternhaus nach Wien, aber auch zur Schriftstellerin.
Jetzt habe ich dieses Haus hier noch vollgestellt mit Möbeln erlebt, die zum Teil aus Rom nach dem Tode Ingeborg Bachmanns hier zurückgebracht wurden. Aber auch noch natürlich mit den Möbeln des Elternhauses, in dem Ingeborg Bachmann groß geworden ist. Was von dem haben Sie denn noch gelassen?
Ja, es ist also alle Möbel, die es hier noch gibt, sind von Ingeborg. Mhm. Wie zum Beispiel dieser Bauernkasten aus dem Gailtal, das war ihr Wunsch an den Vater. Hat sie gesagt, wenn ich etwas erben möchte, dann ist das dieser Bauernkasten. Der wurde dann von den Eltern in die Schweiz geschickt, als er mit Frisch war.
Der spielt eine große Rolle im Tagebuch zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch.
Ja, ja, natürlich. Da war sie sehr stolz darauf.
Ja, eines der wichtigsten Stücke der Ausstellung, es ist der Bauernkasten. In einem der Briefe ist das als Postskriptum Max Frischs zu lesen, dass der Kasten in einem fürchterlichen Zustand jetzt angekommen sei und er ihn einstweilen hinlegen oder aufstellen würde, bis Ingeborg Bachmann dann nachkäme.
Ich kann mich noch erinnern, dass in einem der Vitrinen eben das Kriegstagebuch von Ingeborg Bachmann posthum lange nach dem Tod Ingeborg Bachmanns gefunden hat. Das zeigt das Tagebuch einer 18-19-Jährigen und ja die Euphorie einer jungen Frau, einmal einem jungen Soldaten gegenüber, englischen Soldaten, aber auch die Euphorie gegenüber diesem ersten Friedenssommer, der kommt. Die Vitrine ist, glaube ich, nicht mehr hier erhalten, aber das Kriegstagebuch, können wir das hier sehen?
Das Kriegstagebuch ist selbstverständlich zu sehen, auch in faksimilierter Form. Es ist ja für diesen Ort von unschätzbarer Bedeutung. Ein Teil ist hier verfasst in den letzten Kriegsmonaten, die Ingeborg Bachmann, und das darf man nicht vergessen, alleine hier in der Hänselstraße verbracht hat. Das ist nicht nur ein berührendes Zeugnis einer Jugendlichen im Krieg, es hat auch großen dokumentarischen Wert für Klagenfurt. Und unvergesslich sind für mich ihre Sätze darin, dass sie nicht mehr in den Bunker gehen will, wenn die nächsten Tiefflieger-Alarme kommen. Sie zöge es vielmehr vor, sich in den Garten zu setzen und zu lesen. Wenigstens im Garten, schreibt sie, wenigstens an der Sonne.
Und das steht ja immer noch für ein Wunder des Nachlasses, dass das so viele Jahre nach dem Tod gefunden wurde. Jetzt stehen wir in einem aufgeräumten Elternhaus, also es wird sich keine Überraschung mehr finden.
Jetzt wohl nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir endgültig alles gemeinsam, also soweit es auf Ingeborg bezogen ist, haben wir das für das Museum dokumentiert.
Dann gehen wir jetzt mal weiter.
Hier sind wir bereits in Italien. Mit ein paar Schritten war das möglich, vom besetzten Wien nach Italien über Ischia nach Rom zu kommen. Und hier haben wir einen der beiden umbrischen Schränke, umbrischen Kästen. Es sind rustikale italienische Bauernmöbel, in denen Ingeborg Bachmann Bücher stehen hatte, die ihr wichtig waren. Hier ist es ein Schaumöbel geworden, in dem wir andere Gegenstände aus der römischen Zeit, hier diese sehr speziellen silbrigen Palmnips aufgestellt haben. Und die vielleicht auch ein fröhlicheres Bild der Ingeborg Bachmann vermitteln, als man das mitunter allgemein annimmt.
Ja, ich glaube, das ist jahrzehntelang übersehen worden, dass im Werk meiner Schwester auch Humor drinnen ist. Das war auch schon in den frühen Erzählungen so, also im 30. Jahr. Und selbst in Malina sollte man das nicht übersehen.
Was erwartet uns jetzt oben? Gehen Sie mal bitte vor. Hier ist eine schön sanierte Holztreppe. Wir sind die Stufen rauf ins erste Obergeschoss. Ich glaube, hier sind wir mitten im Schaffen von Ingeborg Bachmann.
Ja, hier sehen wir zwei Räume, das ehemalige Elternschlafzimmer und das ehemalige Kinderzimmer hier im ersten Obergeschoss. Ein Raum, in dem wir uns hier gerade befinden, wird der Prosa Ingeborg Bachmanns gewidmet sein, vor allem ihrem Projekt der Todesarten. Und der zweite Raum, das wird der Lyrik gewidmet sein.
Sie hat ja ihre Gedichte auf ihre sehr eigene Weise wunderbar vorgetragen.
Wir können sie auch hören in Aufnahmen.
Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat.
Ja, das Schöne ist, dass man dieses Museum immer wird besuchen können, dass dann viele Sachen meiner Schwester erhalten bleiben und zugänglich bleiben für alle.
Heinz Bachmann, der Bruder von Ingeborg Bachmann, der wird am Freitag auch dabei sein, wenn das Ingeborg-Bachmann-Haus in Klagenfurt eröffnet wird. Das Elternhaus der Dichterin ist jetzt ein Museum. Und diese ganze Eröffnung, die findet dann statt im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur, im Rahmen des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs, wie er auch genannt wird. Der wird heute Abend schon eröffnet in Klagenfurt. Meine Kolleginnen sind schon auf dem Weg dorthin und wir halten sie dann natürlich auf dem Laufenden über das Wettlesen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die Orgel, die gilt als Königin der Instrumente. Sie kann andere Instrumente nachahmen, die höchsten und die tiefsten Töne erzeugen. Und ja, sie gilt mit diesem angestammten Platz im Kirchenraum als Mittlerin zwischen dem Mensch und dem Göttlichen. Kein Wunder also, dass die Orgel immer wieder Dichter inspiriert hat. Novalis zum Beispiel oder Rilke, die haben von der Orgel geschrieben, die das Innerste in ihnen zum Schwingen gebracht hat. Auch der norwegische Dichter Øyvind Rimbereid, der hat die Orgel ins Zentrum eines Gedichtbandes gestellt. Und Nico Bleutke, der hat uns jetzt diesen Gedichtband mitgebracht. Guten Tag, Herr Bleutke.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Orgelsee heißen diese gesammelten Gedichte von Øyvind Rimbereid. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
Also das meint nicht den See, das Binnengewässer, sondern tatsächlich die See, das große Meer, sodass wir es also mit einem Meeresgesang, mit einem Orgelmeer zu tun haben. Die direkte, sagen wir mal, physikalische Verbindung wäre vielleicht die von Schallwellen und Klangwellen, die von der Orgel kommen und Meereswellen. Aber das Meer, wie die Orgel auch, die schaffen natürlich selbst Verbindungen zwischen Tieren im Wasser und den Menschen, zwischen Waren, die von Menschen transportiert werden über Schiffe, und den Wellenschlägen der Fantasie, wie das Rimbereid einmal nennt. Und das Schöne ist, dass diese Meeresströmungen mit ihrem weitschwingenden Rhythmus auch ein Bild sind für die Verse von Rimbereid, die eben auch sehr lang und ausschwingend sind immer.
Das war jetzt die See, die Orgelsee. Jetzt kann ja auch die Orgel Metapher für so vieles sein. Ich habe diese Verbindung zum Göttlichen angesprochen. Was ist die Orgel bei Rimbereid?
Die steht für ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel für den Lebensatem. Also wenn man an den Luftstrom denkt, der Orgel die Töne entlockt, das ist natürlich ein schönes Bild dann auch für die Lungen von Menschen und Tieren. Wenn man an das Stichwort Verbindungen schaffen denkt, ist es natürlich ein Bild auch für die Idee der globalen Vernetzung. Und überhaupt ist die Orgel für ihn ein großes System. Er nennt das mal abertausend Pfeifen, großes Orchester, das lautstark tönt. Und so kann er natürlich auf ganz verschiedene Systemideen zurückgreifen und sich beziehen, unter anderem auf die Philosophie von Hegel, der so eine Art Systemphilosophie tatsächlich schaffen wollte. Und Rimbereid kritisiert dann tatsächlich in den Gedichten die Hybris und den Absolutheitsanspruch, den Hegel mit dem Geist oder mit seiner Vorstellung eines perfekten Staates verbunden hat, und hält ihn dann ganz konkret das Leben mit all seinen Einzelheiten, mit der Rolle des Zufalls und auch mit Brüchen entgegen und entdeckt dann zum Beispiel einen Fisch, der im Tiber schwimmt, Grashalme am Straßenrand oder eben die Orgel selbst mit ihren vielen unterschiedlichen Tönen und auch anderen Instrumenten. Man hört also Geigen, Trommeln, Oboen und auch Trompeten und sowas.
Okay, das sind viele Instrumente, aber ich habe jetzt schon ein bisschen bei Ihnen, Nico Bleutke, rausgehört, auch ganz viele verschiedene Themen, die über diese Orgel in diese Gedichte kommen.
Er versucht tatsächlich, sowas wie unsere Gegenwart zu reflektieren. Und das ist interessant, weil das Buch schon 2013 im norwegischen Original erschienen ist. Also die durchökonomisierte Welt, das soziale Gefälle zwischen sehr vielen armen und sehr wenigen reichen Menschen. Unterdrückung interessiert ihn sehr und klimatische Brüche, Plastik im Meer, der große Great Pacific Garbage Patch, dieser Strom aus Plastikmüll spielt zum Beispiel eine Rolle. Und das macht er auch durch die Geschichte, indem er zum Beispiel ein Gedicht über das Römische Reich hat oder die Conquistadores in Mexiko. Und das geht dann in die Gegenwart, indem er zum Beispiel eine Fischfabrik als ein großes Orgelsystem zeigt. Und er interessiert sich vor allen Dingen für das Verhältnis von Mensch und Technik und schreibt einen Abgesang auf die Papierindustrie, die ja nicht zuletzt dafür verantwortlich ist, dass Notenblätter, die man dann zum Orgelspielen braucht, zum Beispiel hergestellt werden. Er macht aber auch ein sarkastisches Stück über die Stalin-Orgel, diesen Raketenwerfer, oder über die Hammond-Orgel, die für Light My Fire von den Doors besonders wichtig war. Oder er zeigt in einem Stück einen Orgelbauer aus dem 19. Jahrhundert, der sich von seinen Arbeitgebern ausbeuten lässt, aber sich eben dafür auch selbst ausbeutet.
Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Verse von Rimbereit, die haben was Endloses wie die See vielleicht, was in weiten Wellen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie klingen die?
Also zunächst ist es mal sehr schön, dass diese ganzen gegenwartskritischen Reflexionen nicht so in Form von Aussagen meistens daherkommen, sondern er wendet und beleuchtet die Phänomene von unterschiedlichen Seiten. Und dann spielt er eigentlich selber wie so ein Orgelspieler auf ganz verschiedenen Klaviaturen, kann man sagen, oder Orgaturen. Also da gibt es Palandotöne, einen Rinnsteingesang, Dialekte, auch unterschiedliche Formen vom gestroften Gedicht bis zu sehr vielen langgedichtartigen Sequenzen. Und ich habe einfach mal eine kurze Partie mitgebracht, dass man so ein bisschen Eindruck zum Beispiel von diesem Palando-Teil hört. Das ist ein Stück, das sich um den Pianisten oder ein Ausschnitt, das sich um den Pianisten Sviatoslav Richter dreht. Und die Musik schnitt hinein in den Raum und mengte sich zu Verdichtungen, Ausdehnungen, Reflexionen, Diffraktionen, Interferenz. Oder wollte Richter sogar an der Musik vorbei? Das Konzert nur dazu da, an den Punkt zu gelangen, wo die Musik beginnt, mit den Flimmerhärchen in der Lunge zu schwingen? Oder mit der starren Wolke im wirbelnden Tanz um den Kirchturm und mit der wellenartigen Arbeit des Wurms durch das Erdreich? Um nicht von den Wellen zu reden, die explosionsartig sich ausbreiten können. Also man merkt diese wechselnden Rhythmen, seine große Begeisterung für Einzelheiten. Die Wellen, die wir jetzt schon vom Meer kennen, spielen natürlich auch wieder eine große Rolle. Und auch die Brüche sind drin. Und das ist übrigens alles auch, soweit man das beurteilen kann, sehr schön im Deutschen aus dem Norwegischen übersetzt.
Und dazu müsste man dann jetzt ja eigentlich Klaviermusik für das Gedicht oder Orgelmusik hören jetzt noch, wenn man die Gedichte liest. Ne?
Unbedingt, das macht er auch. Also Stücke von Bach oder von norwegischen Komponisten, die versucht er tatsächlich in Sprache zu verwandeln. Man kann sich all diese Stücke auf YouTube selber anhören. Ich muss gestehen, ich bin jetzt kein großer Orgelfan, aber das Schöne ist, auch wenn man jetzt nicht unbedingt von dem Orgelspiel gepackt wird, kann man sich trotzdem sehr schön für diese Gedichte begeistern.
Für die Gedichte in Orgelsee, der Band von Øyvind Rimbereit, der wurde aus dem Norwegischen übersetzt von Klaus Anders und Thomas Fechners Marsli. Und erschienen ist der Band in der Edition Rugerup mit 85 Seiten, 20 € ist der Preis. Vielen Dank für die Buchkritik an Nico Bleutke. Was engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Buchhändler dieses Landes gerade allen Menschen empfehlen, die in ihre Läden kommen, das interessiert uns natürlich auch brennend. Und heute verrät es uns Sonja Lehmann von der Buchhandlung Der Bücherwurm in Borken in Nordhessen. Schönen guten Tag, Frau Lehmann.
Hallo.
Sie haben uns ja einen ganz wilden Lektüre-Mix zusammengestellt. Die radikale Freundlichkeit zum Beispiel ist da drunter. Ein Ratgeber von der Psychologin und Unternehmerin Nora Blum, die ja tatsächlich für mehr radikale Freundlichkeit plädiert?
Ja, natürlich. Also es ist ja auch so, wenn man die Nachrichten einschaltet, ist alles sehr negativ und auch die Menschen kommen natürlich auch mal bei uns in den Laden und sind halt total frustriert und negativ eingestellt. Und wenn man ihnen dann mit Freundlichkeit und Respekt und Empathie gegenübersteht, ist es halt einfacher, mit ihnen umzugehen und einfach die Lebensfreude ist halt viel größer. Und dieses Buch hat mich besonders inspiriert, weil es halt aus dem wahren Leben geschildert wird. Ne? Es ist halt wirklich so, wenn man jemand offen gegenübersteht, auch wenn irgendwas frustrierend ist, das passiert ja bei uns auch mal im Laden, dass wir vielleicht, das Buch dauert vielleicht 2-3 Tage länger, weil es vergriffen ist. Und da muss man halt mit Freundlichkeit und Respekt da gegenüberstehen und dem Kunden einfach erklären, warum es so ist. Und das kann man in allen Lebenssituationen, ob das nun familiär ist oder im Job oder halt ich bin ja auch kommunalpolitisch unterwegs, dass man einfach auch mal respektiert andere Meinungen und denen mit Freundlichkeit gegenübersteht und nicht einfach sie so abkanzelt. Und dieser Ratgeber gibt da einen ganz tollen Wegweiser in den 14 Kapiteln, wo man dann einfach auch mal selbst in sich geht und denkt, Mensch, in der Situation könnte man auch anders handeln.
Und ich höre raus, Sie haben das Buch nicht nur für uns gelesen, Sie haben es auch schon getestet und können also sozusagen auch das empfehlen. Die radikale Freundlichkeit, wie sie dein Leben revolutioniert, das stellt Nora Blum in Aussicht. Das Buch ist im Keilisch Verlag erschienen, 288 Seiten für 18 Euro. Und ich habe ja den wilden Mix erwähnt, Frau Lehmann. Neben der radikalen Freundlichkeit empfehlen Sie uns nämlich noch eine, ja, sage ich mal jetzt, eine bierernste Biografie von Thomas Mann. Der hat seinen 150. Geburtstag gerade gefeiert am 16. Juni, oder wir haben gefeiert. Er war da nicht mehr dabei. Aber zu dem Anlass sind natürlich eine ganze Menge Bücher über den Nobelpreisträger aus Lübeck erschienen. Und was hat Sie jetzt besonders überzeugt an dieser Biografie von Tilman Lame, Thomas Mann, ein Leben, die Sie uns empfehlen?
Ja, es sind natürlich, wie es halt immer bei so Biografien zu Jubiläen ist, unveröffentlichte Quellen mit dabei, und er bringt es halt sehr schön rüber. Und irgendwie, wenn man das liest, merkt man auch, also Thomas Mann hätte in der heutigen Zeit auch so seine Probleme gehabt. Wir kennen ihn ja alle. Ich meine, berühmt geworden ist er durch die Buddenbrooks und den Zauberberg. Aber es sind halt auch nochmal andere Sichtweisen in der Biografie rübergebracht worden. Und das ist halt schon sehr prägend. Und das war eigentlich von den Biografien, die ich jetzt zum Thomas-Mann-Jubiläum gelesen habe, eine der besten. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Sachen zum Thomas Mann. Ja, wir haben auch immer das Thomas Mann Quiz da, was im Droste Verlag erschienen ist. Da kann man dann sich mal so hinterfragen, ob man von Thomas Mann immer noch alles weiß.
Ja, und wenn nicht, ist ja wahrscheinlich auch nicht schlimm. Kann man auch noch ein bisschen lernen. Also für Menschen mit Vorwissen oder auch mit wenig Wissen, würden Sie diese Biografie empfehlen?
Auch mit wenig Vorwissen. Also man kann dann einsteigen einfach in das Leben von Thomas Mann. Das ist nicht nur Buddenbrooks und ist nicht nur Lübeck, sondern es ist mehr.
Ja, irgendwann dann ja auch Kalifornien. Hatten wir heute auch schon in der Sendung. In Thomas Mann, ein Leben, die Biografie von Tilman Lame, die ist bei DTV erschienen. Sie haben ein bisschen was zu lesen, damit 592 Seiten, und die kosten 28 Euro. Ja, und Ihr dritter Buchtipp, Sonja Lehmann, vielleicht ist der schon was für alle, habe ich gedacht, die Richtung Urlaub schauen. Vielleicht vor allem, wenn man Urlaub in Ostfriesland macht. Man kann nämlich Ostfriesland kriminell entdecken mit Carsten Tergast, Wer man früher war. Und ich habe nur im Klappentext gelesen, dieser Krimi verspricht mehr als ein Regionalkrimi zu sein. Was denn mehr?
Ja, dieses Mehr ist, dass es an verschiedenen Stellen in Ostfriesland spielt. Also die Polizistin ist die Hauptakteurin, das ist die Thekla, und die wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und erkundet dann so durch ihre Vergangenheit auch nochmal Ostfriesland und die ostfriesischen Inseln. Und das ist halt für Kunden, wir haben viele Kunden, die in Ostfriesland Urlaub machen, dann geben wir ihnen das halt mit auf den Weg. Dann können sie also wirklich die Städten, oder haben manchmal die Städten auch schon erkunden und können dann einfach auch mal sehen, das kommt bei unseren Kunden halt immer gut an, dass man da einfach nochmal seine Orte, die man schon kennt, nochmal Revue passieren lässt und einfach ganz glücklich ist, wenn man denkt, ach, das war jetzt hier auf Jürst, ach, das habe ich ja da und da gelesen. Mhm. Also da sind die Kunden immer ganz begeistert, und die Thekla ist dann auch eine, ja, nicht ganz einfache Polizistin. Sie hat halt auch schon einiges erlebt und muss sich halt auch in ihrem Beruf durchsetzen. Deswegen ist es jetzt nicht so der gewöhnliche Ostfriesen-Krimi, sondern er bereist dann einfach Ostfriesland kriminell.
Und ich habe gesehen, auch wenn man jetzt für dieses Jahr vielleicht gerade nicht Ostfriesland auf dem Reiseplanungszettel hat, das ist auch eine ganze Reihe, diese Kriminell-Entdecken-Reihe. Da gibt es dann auch noch andere Regionen, in die man also reisen kann.
Genau, da gibt es noch andere Regionen. Auch in dem Verlag sind auch so Glücksort-Reiseführer erschienen, wo man dann die Glücksorte erarbeiten kann und erfahren kann, erkennen und entdecken kann. Und das ist immer eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, das ist jetzt eine neue Reihe im Droste Verlag.
Genau, und Ostfriesland können Sie entdecken mit Wer man früher war von Carsten Tergast. Das Buch hat 176 Seiten, 18 Euro ist der Preis. Und wie gesagt, die ganze Reihe Kriminell entdecken, die gibt es im Droste Verlag. Auch noch andere Regionen dabei. Können Sie mal vorbeischauen, ob Ihre Urlaubsregion aus diesem Jahr oder in den nächsten Jahren dabei ist. Und damit sage ich vielen Dank, Sonja Lehmann, und alles Gute nach Hessen in die Buchhandlung Der Bücherwurm in Borken.
Dankeschön, ebenso. Tschüss.
Tschüss, wiederhören.